Wir wollen aufschlagen, 1. Samuel, Kapitel 3. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr Samuel und er sprach: Hier bin ich. Kapitel 4. Vers 3. Warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen. Kapitel 7. Vers 1, und die Männer von Kirjat Jearim kamen und führten die Lade des Herrn hinauf. Sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel und sie heiligten Eliasa, seinen Sohn, die Lade des Herrn zu hüten. Soweit erstmal. Wir haben gesehen, wie die Lade ihren Weg geht, zusammen mit dem Volk Gottes. Wie bestimmte Dinge geschehen in Gegenwart der Lade. Und Gott sich auch zu dem Volk bekennt. Sie sind jetzt im Land, aber eine wichtige Lehre, die wir aus der Schrift ziehen können, die unsere Väter schon erkannt haben, das ist die Lehre von dem Verfall. Manche leugnen, dass das so ist, aber für mich ist es unbegreiflich, wie man sowas leugnen kann. Die Lehre von dem Verfall sagt: Gott bewirkt etwas Neues und wir machen es kaputt. Um es ganz einfach zu sagen. Gott führt sie in das Land. Im Buche der Richter lesen wir in Kapitel 2, als Josua nicht mehr da war und die alle das Werk gesehen haben, dann hat die nächste Generation Unsinn gemacht und hat die Sache in den Verfall gerissen. Und die letzten 4 Kapitel, die sagen immer wieder, es war kein König im Volk Gottes und der moralische Zustand, der war so schlecht, wahrscheinlich sind diese 4 Kapitel, hören die mit an den Anfang, historisch, in das Buch der Richter. Der moralische Verfall war so, dass das Volk so moralisch zersetzt wurde, dass eigentlich es überhaupt keinen interessierte mehr, was Gott sagt. Hauptsache, man hat seine äußere Frömmigkeit behalten. Und so war es auch jetzt hier im Buche Samuel in Kapitel 1. Da waren die Söhne Elis mit ihren 3 zinkigen Gabeln führend im Volk Gottes. Der Inder Bhaksingh hat mal einen Artikel geschrieben über die 3 zinkigen Gabeln der Söhne Elis. Kapitel 3. Sie lagen bei den Frauen, Vers 22. Sie nahmen von den Schlachtopfern weg. Kapitel 2, 1. Samuel 2, Vers 22. Sie nahmen von den Schlachtopfern weg, was eigentlich Gott gehörte, dem Volk gehörte, und sie hörten auch nicht auf den Vater Eli. Und Eli sprach zu ihnen, aber er war ein wenig zu undeutlich, so dass Gott später sagte in 1. Samuel 2, Vers 29, du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben. Kapitel 3 beginnt in Vers 1, in dem zweiten Satz, das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, Gesichte waren nicht häufig. Eine ganz interessante Entwicklung. Moralischer Verfall. gottesdienstlicher
Verfall und nicht mehr hören auf Autorität.
Kann es etwas Besseres begeben als diese Stellen, die unsere kirchliche Situation in unserer Zeit bezeichnen? Das Wort Gottes war selten in jenen Tagen und Gesichter waren nicht mehr häufig. Prophetischer Dienst wurde nicht mehr anerkannt. Dafür aber setzte man Menschen ein. Genauso war es bei den Söhnen Samuels, genauso war es bei dem Volk Israel, als sie schließlich Saul haben wollten. Kennt ihr sowas? Wir brauchen Älteste. Dringend. Älteste müssen wir wählen. Nein, wählen dürfen wir nicht. Das wissen wir. Das wäre ein demokratisches Relikt. Müssen wir benennen. Wer hat denn eigentlich die Autorität, sie zu benennen? Ist ein Titus da? Gleichzeitig eine zunehmende Zersetzung gottesdienstlicher Handlungen und das Wort Gottes wirklich befragen, im Gebet befragen.
No.
Gesichter bekommen, also ich meine jetzt nicht Visionen, sondern zu wissen, zu sehen, was will Gott für die Zukunft? Die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Söhne Issachars, 1. Chroniker 12, die wussten, was man in bestimmten Zeiten tun musste. Kaum noch da. Weil man keinen Mut hat mehr, gegen den Strom zu schwimmen. Wir bringen den Kindern in den Sonntagsschulen bei. Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Aber nee. Wundern wir uns dann, dass zunehmend mehr Willow Creek-Entwicklungen, Emerging Church-Entwicklungen, liberale Theologie, Vermischung von Geschlechtern, Gender Mainstream, dass sie Eingang finden in die evangelikale Bewegung. Ich spreche jetzt ganz allgemein, ja? Nein, ich wundere mich überhaupt nicht. Aber es liegt daran, weil man den prophetischen Blick nicht mehr schult und Angst hat vor den Menschen. Jetzt steht der Samuel da. Junger Mann. Vielleicht ist auch hier ein junger Mann. Ein junger Mann, der dort im Tempel liegt und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Sie war noch nicht erloschen. Jetzt kommt die Stimme Gottes. Müsste doch eigentlich heißen Eli. Eli. Nein, Samuel. Aber Samuel hatte keine Erfahrung damit, was die Stimme Gottes ist. Er ging zu Eli. Und dort war jetzt die Lade. Die Gegenwart Gottes war ja noch da. Und er hörte die Stimme und schließlich sagt Eli, pass mal auf, Samuel, sage einfach Vers 9, rede, Herr, den dein Knecht hört. Das ist das, was wir brauchen in einer solchen Zeit des Verfalls. Rede, Herr, nicht rede, Bruder, rede, Bruder Steinmeister, rede, Bruder X und Y, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Knechte wollen wir sein, sonst nichts. Und dann hat Gott gesprochen und er hat ein Urteil gesprochen. Und das war schlimm. Jetzt passiert etwas Seltsames. Es kommt zum Krieg. Kennen wir ja, wenn so Situationen sind. Ich bin gespannt, wie das so in den nächsten 5 Jahren sich unter den Gläubigen entwickeln wird. Da kommt dieser philistäische Geist. Menschen, die nicht durch den Jordan gezogen sind, sondern so das Land eingenommen haben. Und sie greifen sozusagen das Volk an. Und jetzt sagt das Volk, weißt du, was wir brauchen? Den Herrn in unserer Mitte. Also lass uns die Lade holen. Die Lade brauchen wir. Wir brauchen Christus. 2. Timotheus 3 sagt, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Und dann werden die ganzen Sünden aufgezählt, die wir in Römer 1 finden, unter dem Heidentum. Und dann steht in 2. Timotheus 3, Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben und deren Kraft verleugnen. In Diskussionen erlebt dass man das manchmal. Es geht um Christusorientierung, Christuszentrum. Das Zentrum, ja, sage ich da, wunderbar. Dann wollen wir uns den Christus der Bibel genau anschauen. Und dann ist vorbei. Man braucht die Lade. Und die Lade wird geholt. Man kämpft und denkt, jetzt ist die Lade da. Überhaupt nichts passiert. Das Volk Gottes verliert. Es geht nicht um die formale Benennung Christus in unserer Mitte, sondern es geht um die Realität. Da schreibt der Prophet Jeremia in sehr ernsten Zeiten in Jeremia Kapitel 7 und sagt, ihr sagt der Tempel Jehovas, der Tempel Jehovas, der Tempel Jehovas ist hier. Und in Wirklichkeit lebt ihr die Priester, die Propheten unter dem Einfluss letztlich Satans. Der Prophet Micha, ich glaube Micha 3, schlagen wir mal auf, der schreibt ja in ähnlicher Zeit, in gleicher Zeit, Micha Kapitel 3, Kapitel 3, Vers 11. Seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn, seine Propheten wahrsagen für Geld und sie stützen sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Darum wird euren Wegen Zion als Feld geflücht werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen werden. Nein, es ist nicht so, dass wir sagen können, der Herr ist unsere Mitte und wir können tun und lassen, was wir wollen. Der Herr ist in unserer Mitte. Wir leben moralisch in Sünden und der Herr ist in unserer Mitte. Wir müssen gar nicht mit der Gegenwart des Herrn wirklich rechnen, sondern wir sagen es einfach als Bekenntnis. Nein, das ist zu wenig. Die Gegenwart des Herrn Jesus inmitten der Versammlung ist Wirklichkeit. Wäre schrecklich, wenn wir dahin kommen, es nur noch als Utopie sehen. Oder sagen, der muss sich doch zu uns bekennen, wir sind doch alle Kinder Gottes. Nein, er macht es sehr wohl von unserem Zustand abhängig. Was passiert? Das Volk verliert die Söhne Elis, müssen sterben. Eli kippt um auf seinem Stuhl, muss sterben. Furchtbare Situation. Die Lade wird gestohlen, wird weggenommen und sie kommt in die Hände der Feinde Gottes. Das hat Gott auch mit dem Volk Gottes gemacht. Er hat sich zurückgezogen nach der Zeit, 2. Chroniker 36, als er Nebukadnezar gebrauchte und wurde der Gott des Himmels. Aber das heißt nicht, dass der Gott des Himmels jetzt nicht auch unter den Nationen redet. Und wenn wir die Propheten lesen, Jesaja, Jeremia und Hesekiel, dann lesen wir dort immer wieder, dass der Prophet über das Gericht der Nationen spricht. Und zwar, dass er dort Gericht üben wird. Und so haben wir hier eine Vorschattung in Samuel, wie Gott zu diesen Philistern spricht durch die Gegenwart der Lade. Der Götze Dagon plötzlich kaputt. Beulen brechen auf bei den Menschen, die in den Philisterstädten sind. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sieht, wird er ernten. Wenn wir Menschen in unserer modernen, aufgeklärten, pluralistischen, nachchristlichen Gesellschaft denken, wir könnten mit Gott spielen und Literatur schreiben gegen den lebendigen Gott, dann müssen wir einfach daran denken, Gott ist der Gott des Himmels und er redet zu den Nationen. Und wenn er durch Katastrophen redet, wie der Herr Jesus in Matthäus 24 in den ersten Versen das prophezeit hat. Und die Götter dieser Welt, auch die Dämonen müssen es spüren. Er redet auch zu den Nationen. Und dann kriegen die Leute Angst. Aber nicht, weil das Volk Gottes so treu ist. Und weil sie sagen, was für ein weises und verständiges Volk. Das sollten die Nationen eigentlich sagen. Denn in 5. Mose 4, da steht eine so wunderschöne Stelle, da heißt es, dass wenn die Nationen sehen werden, was ihr für Satzungen, für Ordnungen, für Gesetze habt, dann werden sie sagen, kein Volk ist ein solches weises und verständiges Volk, die einen solchen Gott haben, der ihnen so nah ist, in allem, wohin sie zu ihm rufen. 5. Mose 4, das ist ein wunderschönes Kapitel übrigens. Meine, das Volk, das war überhaupt kein Zeugnis mehr, genauso wie wir Christen ein jämmerlicher Haufen heute sind. Sprecht mal mit Moslems. Ich habe viele Jahre in einer öffentlichen Schule gearbeitet. Da sagte mir ein Moslem,
Hör mal, Sie sind doch der Einzige, der hier zum Beispiel sagt, dass Gott der Schöpfer ist. Das sind doch alles Christen hier. So einen Zustand leben wir nicht. Die Lade Gottes im Gericht unter den Philistern. Dann schicken sie die Lade weg. Und sie kommt schließlich in das Haus Abinadabs. Zuerst lesen wir in Kapitel 1. Samuel 6, dass sie auf einen neuen Wagen getan haben, dass sie säugende Kühe genommen haben und sie wollten genau wissen, ob jetzt wirklich Gott dahinter steht, denn sie haben die Kälber eingesperrt und die säugenden Kühe, die werden doch jetzt nicht den Weg gehen, aber wenn Gott dahinter steht, dann werden die säugenden Kühe nicht zurückgehen zu den Kälbern, sondern sie werden vorausgehen. Und dann haben die Heiden da gesagt, ja, wir wollen gucken, ob der lebendige Gott wirklich jetzt so antwortet, dass er sogar die Tiere beeinflussen kann, einen geraden Weg zu gehen. Wo das Volk keine geraden Wege mehr geht, da lässt er die Kühe, säugende Kühe, einen geraden Weg gehen. Da heißt es in Vers 12, und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Beth-Semes. Auf einer Straße gingen sie, im Gehen brüllend und wichen weder nach rechts noch nach links. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her bis an die Grenze von Beth-Semes. Die Kühe gehen geradeaus. Sie weichen nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Das Volk ist schon lange abgewichen. Die Kühe müssen brüllen, damit das Volk wach werden sollte. So ist das. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr nicht reden werdet, dann werden die Steine schreien. Die Steine. Wenn Biliam nicht auf Menschen hört, dann wird der Esel sprechen. Wenn Jona nicht den Willen Gottes tut, dann wird ein großes Seeungeheuer kommen, ihn aufessen und ihn ausspucken, damit er seinen Dienst erfüllt. So ist das. Gott benutzt, wen er will, ist völlig souverän und unumschränkt in seiner Handlungsweise. Könnte ich so auf alles eingehen. Jedenfalls kommt dann die Lade nach Kirjat Jearim und zwischendurch haben da mal einige gedacht, ach, wir können mal auch gegen das Wort Gottes handeln. Und dann heißt es in Vers 19, und er schlug unter den Leuten von Beth-Semes, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Das durften sie nicht. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ja, Gott ist schon manchmal ein sehr, sehr harter Gott, ja. Wir wollen immer so einen lieben Gott haben, ja. Lieben Gott, das ist er auch. Nein, ein lieber Gott nicht. Er ist Liebe und er ist Licht. Er ist barmherzig, aber er ist auch gerecht. Und das können wir und dürfen wir nicht trennen. Nun kommt die Lade, bringt Segen letztlich in das Haus von Abinadab. Und dort bleibt sie jetzt viele Jahre. Wir wenden uns dann weiter zu 2. Samuel, Kapitel 6. Jetzt ist David da. Viele Jahre sind vergangen. David hat den Wunsch, die Lade zu holen aus Baal-Juda, heraufzubringen, und zwar, Vers 2, die nach dem Namen genannt wird, dem Namen des Herrn der Heerscharen, der zwischen den Cherubim thront. Ich wüsste nicht, dass im Buche Josua, im Buche Richter, in Samuel jemals gesagt wird, der zwischen den Cherubim thront. Einmal. 1. Samuel 4. Habe ich nicht gelesen, aber ich glaube, da steht es. Fällt mir gerade ein. Vers 4, genau. Die Lade des Bundes des Herrn der Heerscharen, der zwischen den Cherubim thront. Interessant, hier in Kapitel 4 und hier in Kapitel 6. In Kapitel 4 bedeutet dieses Thronen zwischen den Cherubim, dass Gott dort sagen will, ich bin derjenige, der Richter ist. Er hat gerichtet. Und er richtet. Hier sehen wir, dass David die Lade holen will, um sie in Jerusalem aufzustellen, um dort die Gegenwart des Herrn in dieser Stadt zu erleben. Dort, wo der Name des Herrn wohnen sollte, wo er auch mit dem Volk zusammenkommen will. Und wie tut er das jetzt? Wie bringt er es fertig, dass die Gegenwart Gottes im Volk Gottes ist? Es heißt hier Vers 3, und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen, brachten sie aus dem Haus Abinadabs. Vers 3 am Ende, sie führten den Wagen, sie brachten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Ussa neben der Lade Gottes, Achjo ging vor der Lade her. Und dann heißt es, das ganze Haus Israel spielte vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten, Zypressenholz, Lauten, Harfen, Tamburin, Schellen und mit Zimbeln. 1. Chroniker 15 wird noch hinzugefügt, auch Trompeten, die waren auch dabei. Hier fehlen sie. Ja, wenn das nicht ein Grund ist, dass jetzt Erweckung stattfindet, was? Wenn jetzt nicht Erweckung stattfindet, bei so viel Musik, wenn man nicht endlich mal eine Band hat im Gottesdienst, was? Und endlich mal richtig ein Orchester da spielt und dann noch ein neuer Wagen, auf dem die Lade gebracht wird, ja, dann passiert was. Dann wird Gott wohl verherrlicht werden. Kennen wir sowas? Gottesdienste werden verändert. Warum? Weil man mehr die Gegenwart des Herrn Jesus erlebt, weil man mehr durch Gebet und Fasten erleben will, wie Gott zu uns spricht. Ist das der Grund? Ist es der Grund, dass wir treuer dem Wort Gottes und dem Herrn Jesus nachfolgen werden? Ich habe gelesen, dass in Amerika die meisten Prediger nicht länger mehr beten, im Durchschnitt als 5 bis 10 Minuten am Tag. Aber dafür umso mehr methodisch Gottesdienste entwickeln, damit der Event richtig cool ist und die Leute richtig abdrehen können und die Leute Hände hochheben wollen und möglicherweise dann vielleicht auch endlich mal das Zungenreden passiert. Kennt ihr sowas? Ich war vor kurzem eingeladen, eingeladen zu einer großen Veranstaltung von Eltern. Ich sollte doch mal daran teilnehmen. Ja, natürlich. Dort war ein ganz bekannter Prediger aus Berlin. Und dann ging auch, wie man so sagt, die Post ab. Ja. Ich weiß nicht, ein paar hundert junge Leute, aber auch ältere. Die Musik spielte laut. Die Leute standen auf, hoben die Hände. Einige vor mir waren eine ältere Frau, die fing an zu tanzen. Da dachte ich, gut, jeder hat so seine Art, sich zu bewegen. Und dann kam eine rasante Predigt. Der Prediger lief von links nach rechts und wieder und legte los und kam dann auch zum Kreuz und brachte ganz komische Lehren darüber. Und als dann ruhig wurde, dann rief er ganz laut, Halleluja! Und alle schrien, Halleluja! Halleluja! Dann wurde noch ein richtiges Lied dazu gesungen. Mein Freund und ich waren da und wir blieben sitzen. Wie peinlich, ja? Dann habe ich zu meinem Freund gesagt, du, das lasse ich hier nicht so stehen. Da gehe ich jetzt hin. Als er zu Ende war, bin ich hingegangen, bin zu dem Prediger, der hatte keine Zeit, weil er so vielen Menschen die Hände auflegen musste. Da habe ich gesagt, könnte ich mit Ihnen mal sprechen? Ich hätte nur ein paar Fragen. Guckt er mich ganz erstaunt an. Wie Fragen? Habe ich die Bibel in der Hand gehabt? Ja, sag ich, Sie haben heute viele sehr gute Dinge gesagt, aber das sind so einige Sachen, da habe ich gedacht, eigentlich müssten Sie da was zurücknehmen. Guckt er auf die Bibel, guckt mich an. Sind Sie von hier? Nein. Ich sagte, es tut mir leid, für solche Sachen habe ich jetzt keine Zeit. Sag ich, sehr schade. Hunderte von Menschen. Dann sprachen mich hinter die Eltern, die kamen dann an. Da habe ich Ihnen erstmal gesagt, was ich ganz gut fand, hat ja vieles Gute gesagt. Und dann habe ich gesagt, aber haben Sie eigentlich gemerkt, was er dort gesagt hat? Nix. Sag ich, wie kommt das denn? Ja, das war aber ein neuer Wagen. Und da lief die Post ab. Und das war in so einer extrem charismatischen Gemeinde, oder?
Ja, das war der Fall tatsächlich.
Aber wisst ihr, was so jetzt in sogenannten Brüderversammlungen so abgeht? Das ist doch nicht viel besser. Gottesdienst allein um den Herrn? Nein, wir brauchen eine Band. Das muss doch jetzt mal anders gemacht werden. Ja, ist das andere denn schlimm? Nein, anders ist überhaupt nicht schlimm. Nur eines. Man trifft sich zum Gebet und fragt den Herrn, was er will. Und dann forscht man im Wort Gottes und beugt sich unter die Autorität des Herrn und fragt, Herr, was willst du? Wie können wir leben, dass du wirklich in der Mitte bist? Und dann staunen wir tatsächlich, dass in Hebräer 2 steht, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Er fängt an zu Lob singen und wir stimmen ein. Das ist die Gegenwart des Herrn. Beim Abendmahl, da teilt er das Mahl aus und dann heißt es, als sie ein Loblied gesungen haben. Also unsere Väter waren nicht so töricht, ja, die haben schon die Bibel auch ein bisschen gekannt. Haben schon gewusst, warum jetzt zum Beispiel beim Abendmahlstreffen nicht unbedingt Instrumente benutzt werden sollen, im Gegensatz zur Kirche. Also man weiß schon, warum man bestimmte Dinge tut. Und die Frage ist, warum einen neuen Wagen? Dieser neue Wagen wurde eingeführt, die Lade wurde gebracht, aber da heißt es, da griff Ussa nach der Lade Gottes, fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Manchmal entstehen dann so ganz komische Dinge. Kennt ihr sowas? Ich hoffe nicht. Man macht alles so, damit man auch auf dem neuesten Stand der evangelikalen Entwicklung ist. Und dann dauert das 2 Jahre und auf einmal bricht das auseinander. Wir wollen doch der Jugend gefallen. Wir wollen doch, dass die Jugend bleibt und dass die auch was Schönes hat. Mensch, ist denn die Gegenwart des Herrn Jesus nicht Schönes? Wir müssen den jungen Leuten beibringen, wie wunderbar die Kraft Gottes ist und das Wort Gottes. Und dann heißt es tatsächlich, dass die Jüngeren den Älteren untertan sein sollen. Und wenn die Älteren führen in der Kraft Gottes und durch das Wort Gottes, dann werden die Jüngeren das auch merken. Dann werden sie Respekt haben. Dann brauchen sie nicht öffentlich benannt zu werden. Dann sind sie Autoritäten. So einfach ist das. Und alles andere führt in die Irre. Das ist meine Passprophezeiung. Zurück zum Wort Gottes. Zurück zu dieser wirklichen Lade, die in der Gegenwart der versammelten Heiligen verheißen hat, dort zu sein, wo man sich zu ihm hin versammelt. Dieser Vers übrigens ist ja so ein wunderbarer Vers. Matthäus 18, Vers 19 und 20. Da heißt es ja, wenn 2 oder 3 übereinkommen, das griechische Wort, was dort steht, heißt Symphonio. Daher kommt unser Wort Sinfonie. Das Sinfonieorchester ist da, der Dirigent steht in der Mitte und der dirigiert. Und er sagt, wann wer anfangen soll. Wir sind doch Gäste eingeladen in das Haus Gottes sozusagen. Und der Dirigent bestimmt, was gesagt werden soll. Er macht das, wann die erste Geige spielen soll, wann das Cello spielen soll, wann die Trompete mal losblasen soll, auch die Pauke gehauen werden soll. Aber das sind unsere Herzen. In Epheser 5, Vers 18 steht, berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, dass wir singen und spielen dem Herrn. Wo? In eurem Herzen. Was ist das Instrument? Das Instrument ist das Herz. Im Alten Testament waren es diese ganzen Geräte. Psalm 150 drückt das noch viel schöner aus. Da brauchte man äußere Gewänder, da brauchte man einen sichtbaren Tempel, da brauchte man ein äußeres Land, nämlich Kanaan. Da brauchte man diese ganzen Instrumente, das große Orchester, wo Heman und Asaf und die Mitarbeiter spielten. Es ist gar nicht schlimm, wenn man Musikinstrumente spielt. Aber ob sie im Gottesdienst etwas zu suchen haben, das ist eine Sache, die müssen wir von der Schrift erklären und aus geistlichem Verständnis. Ich weiß, dass ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen etwas auf der Seele spiele. Aber ich bin natürlich auch später sehr gerne bereit, darüber näher zu sprechen. Also, das ist die Botschaft, die uns hier in 2. Samuel Kapitel 6 deutlich gemacht wird. Nicht einen neuen Wagen. Gott hatte ganz deutlich im 4. Buch Mose Kapitel 3 gesagt, dass sie getragen werden sollte. Sie durften sie nicht einfach anfassen.
Sie durften auch nicht hineinschauen. Nein, die Ehre des Herrn Jesus Christus, seine Herrlichkeit, seine Gottheit, seine Würde, die muss getragen werden. Und das ist anstrengend, mühsam. Da merken wir unsere Schwachheit, weil wir ganz auf Gott geworfen sind, auf seine Kraft. Und dann wird er uns die Kraft geben, wenn wir wirklich eingestehen, wir sind auf ihn geworfen. Solch eine Botschaft hier in 2. Samuel 6. Und dann sehen wir später, wie der David sagt, dass die Lade im Hause Obed-Edoms bleiben sollte, dann 3 Monate, also sie blieb dort. Der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dann beginnt David und sagt, so, jetzt müssen wir das mal ganz anders machen. Jetzt müssen wir die Lade so holen, wie sie geholt werden sollte. Und tatsächlich tanzte er dann vor der Lade. Michael schaute aus dem Haus und verachtete ihn. Aber David tanzte, weil er ganz niedrig sein wollte. Ganz niedrig. Wollte nicht sein. Aber da wurde das angemessen getan. Und dann konnte die Lade schließlich nach Jerusalem hineingeführt werden. Eine wunderbare Zeit sollte jetzt für das Volk eigentlich beginnen. David fing an zu planen für einen Tempel. Gott sprach zu ihm durch einen Propheten und sagt, du wirst es nicht tun, du wirst nicht den Tempel bauen. Aber sein Sohn sollte ihn bauen. Wir schlagen jetzt auf 1. Könige, Kapitel 8, Vers 7, Vers 48, da heißt es, Salo machte alle Geräte, die im Haus des Herrn waren, den goldenen Altar und so weiter. Und dann wird in Kapitel 8 gesagt, damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel, die Stämme, die Fürsten der Vaterhäuser der Kinder Israel zum König Salomo nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Vers 3, die Priester nahmen die Lade, sie brachten die Lade des Herrn hinauf. Vers 6, die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses. Das Allerheiligste, Sprachort ist ein interessanter Name. Die Lade kommt jetzt in den Tempel, in das Allerheiligste, soll dort aufbewahrt werden. Es war nichts weiter drin, heißt es an anderer Stelle hier, als das Zeugnis, also kein Mandelstab mehr. Auch das Manna nicht mehr, nur die Lade, das Zeugnis, die Rechtsforderungen Gottes sollten aufrechterhalten werden. Jetzt ist der Tempel dort und die Lade ist da. Das wunderbare Augenblick, wo David in seinem Gebet dann so wunderbare Dinge sagt, dass Gott vergeben soll, wenn das Volk mal versagen soll. Und Gott hat das ja getan und wird es in der Zukunft auch noch mit dem Überrest tun. Aber die Lade ist in der Gegenwart des Volkes im Tempel. Das war sicherlich ein gewaltiger Augenblick. Und womit fing das alles an? Schlagen wir mal auf Psalm 132. Vers 6. Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata. Wir fanden sie auf den Feldern Jaas. Lasst uns in seine Wohnungen gehen, vor dem Schemel seiner Füße niederfallen. Steh auf, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Lass deine Priester mit Gerechtigkeit bekleidet werden, deine Frommen jubeln. Um Davids, deines Knechtes willen, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Hier finden wir so einige Verse von der Sehnsucht, diese Lade zu holen, in die Mitte des Volkes zu bringen. Und dann wird gesagt, steh auf zu deiner Ruhe. Haben wir nicht gestern, nein, heute Morgen, heute Nachmittag damit begonnen? Nee, gestern Abend. dass die Lade 3 Tage Reisen vorausgehen soll, um einen Ruheort zu bringen. Hier sehen wir es. Wirkliche Ruhe finden wir in der Gegenwart Gottes. Und das Schönste, was ich immer finde, wenn wir sonntags morgens uns versammeln, ist diese Ruhe. Dass kein Mensch irgendetwas zu sagen hat. Ist euch das auch schon mal so wichtig geworden? Da ist kein Bruder, kein begabter Bruder, kein Lehrer des Wortes, kein Evangelist, kein Ältester. Da sind Schwestern und Brüder zusammen in der Gegenwart des Herrn Jesus. Und hoffentlich betend. Hoffentlich betend. Und dann warten sie darauf, in einer wunderbaren, gottgemäßen Ruhe, weil sie zu Hause diese Ruhe sozusagen schon vorbereitet haben, auf den Knien waren. Ich besuchte vor kurzem eine Gruppe von Christen und dann standen die morgens, sonntags morgens früher auf und sagten, du, wir treffen uns jetzt vor den Zusammenkünften schon. Da sage ich, oh, das ist ja schön, was ist da? Ja, wir kommen mit einigen Brüdern zusammen, um zu bitten, dass der Herr so gnädig sei, in unsere Mitte zu kommen. Das habe ich noch nie erlebt. Habt ihr das schon mal erlebt? Die sind nicht davon ausgegangen, dass sie uns nicht regelmäßig treffen. Sie kamen aus Kirchen und Freikirchen, haben sich völlig neu versammelt und wussten jetzt nicht, wie sie gehen sollten. Hatten dann ein Buch gelesen, dass man keine Sachen benennt, sondern dass man auf den Herrn wartet. Und dann haben sie so angefangen. Und sagten, wir fühlen uns so schwach. Oh, sag ich. Das ist genau richtig. In dem Schwachen will Gott mächtig werden. Das wird gar nicht schlimm, wenn wir schwach sind. Wir müssen nur unsere Schwachheit bekennen. Glauben wir in allen Ernstes, dass wir stark sind? Wenn Gott dem Sendschreiben in Philadelphia sagt, ihr habt eine kleine Kraft, dann wollen wir doch nicht anfangen und sagen, wir sind aber stark. Nur weil wir immer größere Gemeindehäuser oder Kirchen bauen und immer mehr Show machen. Was ist das für eine Illusion, eine christliche Illusion? Wenn man anfängt, die Dinge mal etwas zu untersuchen, intensiver zu untersuchen, dann wird man das feststellen. Nein, nein, hier geht es darum, wir hörten, sie holten die Lade, jetzt steht sie im Sprachrohr. Und sie erwarteten, dass Gott jetzt redet. Und das brauchen wir. Wir brauchen Gottes Reden. 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Und dann kommt die Geschichte der Könige. Eine lange Geschichte. Trennung nach Salomo zwischen Rehabiam, Jerobiam. Wir suchen nach der Lade. Welche Bedeutung hat die Lade? Schlagen wir mal auf. 2. Chroniker. Kapitel 35. Da ist Josia. Er feiert das Passa. Schlachtet es. Vers 3, er spricht zu den Leviten, die ganz Israel unterwiesen, die dem Herrn geheiligt waren. Setzt die heilige Lade in das Haus, das Salomo und so weiter gebaut hat. Wo waren die Lade? Hatte Salomo denn nicht sie in den Sprachort gestellt? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist der Herr in unseren Zusammenkünften? An keiner einzigen Stelle wird der Ausdruck heilige Lade genannt. Nur hier in 2. Chroniker 35. Man fragt sich, warum wird jetzt dieser Ausdruck gebraucht? Heilige Lade. Wir haben ja so verschiedene Namen schon kennengelernt. Weil man erinnern wollte daran, Wenn die Gegenwart Gottes inmitten des Volkes Gottes ist, dann geht's auch um Heiligkeit. Und wenn diese Heiligkeit nicht mehr da ist, dann wird die Lade verschwinden. Was meint ihr, wie es weitergehen wird in der Christenheit, in der Brüderbewegung? In den sogenannten Brüderversammlungen, überhaupt in den Freikirchen. Glaubt ihr, es geht alles bergauf? Ich behaupte, es wird innerhalb von wenigen Jahren jetzt sehr stark bergab gehen. Wir prüfen das nach 10 Jahren, wenn wir noch leben. Die heilige Lade. Die heilige Lade. Wir finden sie nicht mehr. Kurze Zeit später, Joachim, Zedekia, die Könige, auf einmal vorbei. Es gibt sie nicht mehr. Die Gegenwart der Bundeslade inmitten des Volkes Gottes, vorbei. Natürlich sprechen doch Propheten, Jeremia, Micha, Predigen. Aber man hat sich schon gewöhnt an bestimmte Zustände. Man hat keine Kraft mehr. Genau, nach Philadelphia kommt Laodicea. Ihr sagt, ihr seid reich. Ihr habt eure Bücherschränke voll mit Büchern. Alle paar Tage kommt ein neues Buch raus. Nicht? Ist gar nicht schlimm, ist auch gut. Die Frage ist aber, tue ich das, was ich erkannt habe, was Gott will? Oder tue ich das nicht, weil ich Furcht habe vor der Meinung meiner Mitmenschen und Mitgläubigen? Lade ist weg. Wer spricht denn keiner mehr über die Lade? Ist denn keiner da, der noch über die Lade spricht, über die heilige Lade? Doch, der Prophet Jeremia. Wir schlagen auf, Kapitel 3, Jeremia 3. Vers 16. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land mehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, und sie wird nicht mehr in den Sinn kommen. Man wird sich nicht mehr an sie erinnern und sie nicht suchen, und sie wird nicht wieder gemacht werden. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. So, jetzt gehen wir nach Israel. Als ich jetzt im Sommerferien eine Woche dort war, habe ich mich ganz bewusst an der Klagemauer immer wieder mit Juden unterhalten. Und sie suchen sie. Sie suchen sie. So inbrünstig, die Bundeslade. Manche nehmen an, sie müsste eigentlich dort in der Nähe des Tempels unten in der Erde irgendwo sein. Und sie graben, da war ein ganz tiefes Loch. Ja, haben Archäologen natürlich gegraben. Sie suchen nach Dingen, nach der Bundeslade. Sie suchen sie. Dann habe ich die Frage gestellt, wisst ihr nicht, was in Jeremia 3, Vers 17 steht? Das Volk Gottes in Verbindung mit der Bundeslade ist zunächst beiseite gesetzt. Was wird mit der Christenheit geschehen? Mit solchen, die sagen, Christus, Christus! Paulus hatte schon eine ernste Warnung ausgesprochen in Römer Kapitel 11, Vers 20, recht, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben, Israel. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott, der die natürlichen Zweige nicht verschont hat, dass er nicht auch dich etwa nicht verschont. schonen werde. Und wenn wir die neutestamentliche Prophetie betrachten, zum Beispiel empfehle ich das, Stellen zu lesen wie 1. Timotheus 4. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Da geht es zum Beispiel dann ganz besonders um Essensvorschriften. Interessant, dass auch mal wieder Bücher über diese Themen rauskommen, obwohl es eigentlich klar ist. Ich meine nicht, dass man nicht mal abfasten muss, nicht dringend, also auch Fasten im Sinne von abnehmen muss. Das ist sehr gesund. Ich bin gerade dabei, aber es ist sehr schwierig. Aber wenn man dadurch heiliger sein will, dann muss man doch erstmal Apostelgeschichte 10 lesen. Nein, niemals habe ich Gemeines gegessen, sagt Petrus da. Niemals. Iss. Und dann muss er essen. Das war eine Überwindung eines Vorurteils. Aber stand das denn nicht im Gesetz? 3. Mose 11 hatte der Petrus vielleicht im Kopf. Wusste genau, wiederkäuende Tiere oder Fische, die Flossen hatten und Schuppen, die durfte er essen, andere Tiere nicht. Bestimmte Heuschreckenarten durfte gegessen werden, andere Tiere nicht. Und dann sagt er, das kann ich doch nicht essen. Doch, das darfst du. 2. Timotheus 3. Die Sünden, die im Heidentum ursprünglich gewesen sind, Römer 1, die werden im Christentum wiederkommen. Deswegen hat Francis Schäffer einmal den Ausdruck Neuheidentum für die postmoderne, nachmoderne Christenheit genannt. Ich nehme nur ein Beispiel. Homosexualität wird in Römer 1 genannt. In 2. Timotheus 3 wird das nicht genannt, aber dafür werden andere Begriffe gebraucht, nämlich Eigenliebe und ohne natürliche Liebe. 2. Petrus 3. Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Wird in den letzten Tagen. Da wird ebenfalls von den letzten Tagen gesprochen. Man wartet nicht mehr auf das Kommen des Herrn Jesus. Wo hört man denn heute noch Predigten über das Kommen des Herrn? Ganz im Gegenteil. Lehren wie der Amillennialismus, Postmillennialismus, also müsst ihr euch ja nicht mit beschäftigen, die sind im Kommen. Von solchen, die aus unserer Mitte ausgegangen sind. Das Kommen Christi hat ganz eng zu tun mit der Gegenwart Christi in der Versammlung. Ist uns das schon mal aufgefallen? Gott ist sehr genau. Er sagt in Hebräer Kapitel 10, Vers 25, dass es bei etlichen Sitte ist, die Zusammenkünfte nicht mehr zu besuchen. Das war Sitte bei den Hebräern. Da sagt er, dieses Zusammenkommen sollen wir nicht versäumen. Nur noch ein einziges Mal kommt im Neuen Testament dieses Wort vor. 2. Thessalonicher 2. Wenn es dort heißt, dass Paulus dort sagt, dass von unserem Versammeltwerden zu ihm hin, das ist das gleiche Wort wie in Hebräer 10, Episynagoge. Das kommt nur 2-mal vor im Neuen Testament. So, da sehen wir, das Versammeltwerden zu ihm hin in die Luft ist dasjenige, was wir als Christen praktizieren sollten, wenn wir jetzt zusammenkommen. Er ist der Mittelpunkt. Er ist die Bundeslade. Sie wird nicht mehr in den Sinn kommen. Aber dafür wird einmal Jerusalem, der Thron Jehovas oder Jahwes oder des Herrn, genannt werden. Warum? Warum wird Jerusalem der Thron Gottes genannt? Das kannst du durch Micha 4 und Jesaja 2 genau nachprüfen. Weil nämlich der Herr Jesus dort ist und weil von dort das Gesetz ausgehen wird. Und die Menschen nach Sacharja und Maleachi, die werden strömen aus den Nationen hin nach Jerusalem, weil dort der Thron Gottes ist und die wahre Bundeslade in der Person des so heiß ersehnten Messias dort anwesend sein wird. Und dann werden die Nationen einen reichen Segen erfahren. Ist das nicht wunderbar? Die Bundeslade als Gerät kommt nicht mehr in Sinn. Ihr lieben Juden in Jerusalem oder wo auch immer, sucht nicht nach der Bundeslade. Ihr werdet sie nicht finden. Christen sind immer aufgeklärte Christen. Da sind Hunderte gewesen an der Klagemauer. Und dann stand ich dort, habe mich da richtig vorne mit hingestellt und habe so gesagt, Herr, was ist das traurig. Sie warten auf dich. Du bist gekreuzigt. Sie suchen dann die Bundeslade. Sie wird nicht mehr gefunden werden. Verfinstert am Verstande. Das wird von den Nationen in Epheser 4 gesagt. Aber es ist tatsächlich so. Und die Gefahr ist auch bei mir und auch bei dir. Wenn wir uns nicht wirklich nahe bei dem Herrn Jesus und bei seinem Wort aufhalten. Ja, und dann finden wir nichts mehr von der Bundeslade. Erst ganz am Ende der Bibel in Offenbarung Kapitel 11. Vers 19. Und der Tempel Gottes, der in dem Himmel ist, wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Wann wird diese Bundeslade gesehen? In diesem prophetischen Buch. Sie wird gesehen vor den drei kommenden großen Zeichen von Kapitel 12 bis Kapitel 15, glaube ich, Vers 4, wo drei große Zeichen erwähnt werden, die hier in Europa auftreten werden, nämlich der Drache. Drei Tiere werden erwähnt, der Drache, das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde. Und dann heißt es in Offenbarung 15, da wird das Lied Moses, Vers 3, des Knechtes Gottes, das Lied des Lammes gesungen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, deine Wege, o König der Nation, wer sollte dich nicht fürchten? Ich kann jetzt nicht auf diese drei Zeichen eingehen, aber wieso wird jetzt die Bundeslade hier vor diesen kommenden drei Zeichen gezeigt? Dem Seher Johannes. Ich möchte ja nicht dogmatisch sein, ich sage einfach das, was ich denke. Historisch ist es wahrscheinlich so, das ist nicht ganz deutlich, Historiker nebenan, die Bundeslade ist damals, als Nebukadnezar kam, weggeführt worden. Manche sagen, dass sie untergegangen ist bei den Makkabäern, jedenfalls war sie nicht mehr da. Und die Juden suchen sie, Jeremia sagt, die ist nicht mehr hier. Man erwartet sie doch auf der Erde, sie gehört doch zu dem Volk Gottes. Sie muss doch auf der Erde sein. Und hier sagt der Seher hier, der große Gott sagt hier, schau mal zum Himmel, nicht nach Jerusalem. Und der Seher muss zum Himmel schauen und sieht einen Tempel dort und sieht die Bundeslade. Offensichtlich sah er wirklich die Bundeslade. Also ich weiß nicht, ob es jetzt die wirkliche Bundeslade war, die Gott in den Tempel als materielles Stück geholt hat. Ich denke nicht. Aber er sah sie in einer Vision. Und was wollte er damit sagen? Du, weißt du was, Johannes, weißt du was, lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe damals, es heißt ja hier, die Lade seines Bundes. Ich glaube, es heißt sonst immer Lade des Bundes. Hier steht Lade seines Bundes. Ich habe mein Volk nicht vergessen, die Verheißung, die ich Abraham, Isaac und Jakob gegeben habe und Mose in 2. Mose 25, Vers 10, womit wir begonnen haben, dass ich unter dem Volk Gottes wohnen will. Ich habe sie nicht vergessen. Auch wenn es jetzt in der Christenheit bergab geht, wenn schlimme Dinge bevorstehen, mein Bund steht. Und ich werde zu meinen Verheißungen stehen und werde das Volk sammeln und es in das Land führen. Und es wird einen Mittelpunkt geben für das Volk Gottes, weil es mein Bund ist, die Bundeslade seines Bundes. Ich werde dazu stehen und werde auch dieses Volk segnen. Man braucht nicht mehr sagen, der Tempel Jehovas, der Tempel Jehovas, der Tempel Jehovas ist da. Nein, dann ist die Gegenwart dieses wunderbaren, herrlichen Messias da. Jerusalem ist der Thron. Aber
dass das passiert, wird nicht durch die Kraft eures Intellekts vollbracht. Es wird nicht passieren durch die Fähigkeit, dass ihr treu seid. Nicht durch eure Treue, sondern ausschließlich durch meine Treue. Und das finde ich so gewaltig. Das ist mein Gott. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wie viele Fehler ich gemacht habe, wie oft ich gesündigt habe, soll ich euch mal sagen, dann hätte ich, ihr kennt mich ja nicht, ja. Gut, dass ich hier nicht so Glas habe vor, dann hätte ich mich selbst schon verworfen. Ich habe das Gott oft gesagt. Wie viele Gedankensünden in meinem Kopf gewesen sind. Oder Tatsünden. Wie ich mich geschämt habe vor mir selbst. Und dann dieser Ausdruck, Lade seines Bundes. Gott ist treu. Und ich verstehe mehr und mehr, was Petrus sagen will in 1. Petrus 1, wenn er dort sagt, dass wir durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werden zur Errettung. Schwerpunkt durch Gottes Macht. Das ist die Gnade Gottes. Jetzt verstehen wir auch, warum der Ausdruck in Epheser 2, Vers 5 dazwischen kommt plötzlich. Denn durch die Gnade seid ihr errettet. Mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Kein Fleisch soll sich vor Gott rühmen. Es ist alles Gnade. Dass ich errettet wurde, Gottes Gnade. Dass ich bewahrt werde, Gottes Gnade. Dass in meinem Wunsch ein gehorsames Herz ist, trotz Versagen, Gottes Gnade. Und dass ich dort in der Herrlichkeit ankomme, Gottes Gnade. Haben wir nicht viel Grund, diesen Gott zu rühmen, bei all dem Versagen? Aber haben wir nicht auch viel, viel Grund, entschieden und klar und deutlich in einer untergehenden Welt das Evangelium der Gnade zu verkündigen? Und haben wir nicht auch Grund, in unseren Zusammenkünften wieder neu zu beten und zu flehen, ja, zu schreien zu Gott, dass er, der Herr Jesus, der Mittelpunkt ist? Dann gibt es auch in dieser Endzeit noch eine Erweckung. Aber durch Anpassung gibt es keine Erweckung. Bilden wir uns das bitte nicht ein. Ich habe so viel Erfahrung gemacht mit Leuten, die gesagt haben, wo alles verändert worden ist und alles gebrochen ist. Lasst mir diesen Schwachsinn sein. Lasst uns zu ihm zurückkehren und dann werden wir erleben, was der Herr tut. Auf wunderbare, göttlich majestätische Weise. Das wünsche ich mir in meinem Leben, das wünsche ich für euch und ich denke, hoffe, dass es der Herr auch so wünscht.